Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Und das ist ja eine besondere Folge. Es ist der zweite Teil. In der vergangenen Woche haben wir euch die Geschichte von Georg Winterling erzählt, beziehungsweise Peter, er hat sie uns ja selber erzählt.
Das hat er getan, und zwar im Rahmen unserer Sendereihe Im Gespräch. Mhm. Und auch die läuft, wie alle unsere Folgen, auf RTL Plus kostenfrei und exklusiv und immer eine Woche früher als auf anderen Plattformen.
Wir wollen nahtlos an dieser Stelle ansetzen und Georg Winterling wird uns weitererzählen, was ihm passiert ist. Nochmal kurz zur Erinnerung, er ist mit einer Sepsis ins Krankenhaus gekommen. Der Weg dahin war eine ganz irre Geschichte. Er hat sich am Finger eine ganz kleine Schnittwunde zugezogen an einer Luftmatratze, an der offensichtlich Mäusekot, Mäuseurin war. Und das Ganze hat sich zu einer Sepsis entwickelt. Er musste dann, weil es ihm immer schlechter ging, im Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzt werden, 16 Wochen lang. Und wir sind an dem Punkt angelangt, an dem Georg Winterling aus dem künstlichen Koma herausgeholt wird, weil man ihm leider mitteilen muss, dass man ihm seine Unterarme und seine Unterschenkel amputieren muss. Und an der Stelle geht's jetzt in dem Fall weiter.
Daher jetzt die Frage an Sie, Herr Winterling, inwieweit können Sie sich noch daran erinnern, dass Sie aus dem Koma zurückgeholt worden sind und was Ihnen dann gesagt wurde?
Ich erinnere mich sehr gut daran, dass man mit mir drüber gesprochen hat, aber ich muss dazu gestehen, ich war in einem Zustand, und ich würde jetzt nicht sagen Drogen, aber Medikamente, also unter Medikamenteneinfluss.
Man ist ja so zwischen weg und wach.
Also zwischen weg und wach, genau, das ist schön ausgedrückt. Ich möchte jetzt nicht sagen zugedröhnt, aber es war, ja, dieser Spruch, alles wird gut, hat sich bei mir immer manifestiert. Und auch meine Frau hat auch gesagt, also es war mir bewusst, Arme und Beine müssen wir amputieren. Und meine Frau hat aber immer vehement gesagt, Mensch, wir schaffen das und es wird gut und du kriegst neue Arme und du kriegst neue Beine und wir kriegen das alles hin und
es
wird
alles wieder. Also hat sich das für Sie wie so ein Grundgefühl, so ein positives mit eingemischt?
Richtig, richtig. Das war das eine, und das andere war, weil ich einfach wusste, meine Frau und vor allem aber auch meine beiden Brüder stehen an meiner Seite, kämpfen mit mir und holen auf jeden Fall das Bestmögliche raus. Und das waren so die zwei Komponenten für mich, dann zu sagen, lieber Herr Doktor, ja, was Sie mir sagen, machen wir. Ja, das wird das Beste sein. Mhm. Und ich meine, die Alternative war denkbar schlecht. Wenn ich es nicht gemacht hätte, wäre das Gewebe weiter und weiter abgestorben.
Ja.
Und das hätte irgendwann bis zum Herzen geführt und dann natürlich bis zum Tod. Also es war alternativlos an der Stelle.
Ist das eine OP gewesen? Hat man das alles in einer OP amputiert oder waren das mehrere Operationen dann?
Insgesamt bis zum heutigen Tage waren es am Schluss 8 Operationen, und es waren aber 6 große, 6 wichtige Operationen, die man mit den Amputationen in Verbindung bringen kann, beziehungsweise die anderen 2 natürlich auch. Aber man konzentrierte sich erstmal auf die Beine, im zweiten Schritt dann auf die Arme, und dann musste man natürlich auch erstmal alles so gewissermaßen verheilen lassen, dann musste man alles wieder verschließen. Ja, und das endete letztendlich in 6 Operationen, was aber auch wieder gut war, denn es waren wesentlich mehr angesetzt. Also wir haben es in weniger Operationen so weit hingekriegt.
In einem Artikel, den ich über Sie gelesen habe, kam es sogar fast so rüber, als hätten Sie in der Klinik gesagt, mal aufs Gas treten hier. Ich bin bereit, wir machen das jetzt.
Das war der Punkt der Alternativlosigkeit. Ich wusste, je länger man jetzt wartet, umso schlimmer wird das. Und mittlerweile bin ich ja auch in dem Thema Amputation recht weit gewandert. Und ich weiß, jeder Zentimeter zählt, jeder Finger zählt. Das ist einfach so. Und je mehr man erhalten kann, umso besser ist es. Deswegen war es für mich klar, wir müssen so schnell wie möglich die Amputation vornehmen, um einfach auch noch Gewebe oder Gliedmaßen auch zu retten, die vielleicht noch zu retten sind.
Ja, es geht ja schlussendlich dann auch darum, wo man am besten noch Prothese einsetzen kann.
Ganz genau, ganz genau. Also nur ein Beispiel. Bei mir, ich bin Knie-Ex amputiert. Das bedingt bei mir zum Beispiel, ich brauche ein künstliches Kniegelenk. Und das macht ein Prothesenlaufen um ein Vielfaches schwieriger, als wenn ich jetzt meine Knie zum Beispiel noch hätte und nur einen halben Unterschenkel und einen Fuß verloren hätte. Da kenne ich Fälle, die sind nach 4 Wochen versorgt worden mit ihren Prothesen und sind nach 7, 8 Wochen schon wieder durch die Gegend gesprungen und gewandert.
Also ich möchte auf gar keinen Fall zu intime Fragen stellen, die müssen Sie natürlich auch nicht beantworten. Aber man versucht sich ja in Ihre Lage zu versetzen, dass man jetzt nach einer OP aufwacht und Man hebt doch die Bettdecke und guckt. Können Sie sich an diesen Moment noch erinnern, wie Sie sich da gefühlt haben?
Es war nicht möglich. Da fehlt mir dann schon die Arme und die Hände.
Aber nein, es ist das, schön, dass Sie lachen jetzt in diesem Moment. Aber Sie wissen, was ich
blöd,
meine.
Nein, aber das war natürlich das eine. Es war alles verpackt. Es war alles mit Handtüchern bedeckt. Ich war unter Wärmedecken. Also da lagen auch irgendwie gefühlt 50 Laken auf mir drauf. Und die Intention war auch gar nicht da in meinem Kopf zu sagen, so, ich will mir das Übel jetzt mal angucken, was da passiert ist. Hinzu kam aber auch, dass ich körperlich mittlerweile so geschwächt war schon, dass ich konnte ja noch nicht mal mehr meinen Kopf drehen zu der Zeit. Also es wäre auch gar nicht möglich gewesen. Und ich sag mal, jemanden zu bitten, mal heb mal die Decke hoch und ich will mir das mal angucken, das wollte ich dann doch auch jedem irgendwie ein bisschen ersparen.
Ja, ich habe ein Foto gesehen, also Sie haben ja auch sehr an Gewicht verloren in der Zeit, ne?
Extrem, ja. Also ich würde fast sagen, locker zwischen 20 und 30 Kilo.
Ja, weil Sie sind ja jetzt sehr wieder in der Blüte, also...
Ich war in meinem Leben noch nie so schwer, wie ich es jetzt bin.
Im Ernst?
Das kommt aber auch durch viel Muskelaufbau natürlich jetzt. Aber ich habe auch gelernt, endlich mal wieder gut zu essen und viel zu essen. Ich war ein ziemlicher Spargel vorher, muss man auch dazu gestehen.
Ich bin so erstaunt bei der ganzen Geschichte, dass das vor kurzer Zeit war. Also alles, Sie sind schon im Fernsehen aufgetreten. Sie haben relativ früh auch drüber gesprochen. Da kam so eins zum anderen. Da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Also Sie haben in dem Krankenhaus, in dem Sie waren, wo Sie auch sagen, dass die Ärzte da ganz großartig waren, die haben Sie gebeten, für das Krankenhaus so einen kleinen Imagefilm, ob Sie da mitspielen. Und da sind natürlich andere Medien drauf aufmerksam geworden und Sie haben gesagt, ich mach das aber, ich rede da offen drüber. Wie haben Sie das hingekriegt?
Es kam so ein bisschen eins zum anderen. Ne? Mit diesem Imagefilm hat alles angefangen. Und,
aber Sie hätten ja auch Nein sagen können.
Ja, aber es war mir doch ein Anliegen, einfach an die für die Ärzte und für das ganze Personal dort, für Physiotherapeuten, Pflegepersonal und wer sich alles um mich gekümmert hat, einfach ein bisschen was zurückzugeben. Und wenn ich bei sowas unterstützen kann, habe ich mich nie versteckt und war immer eigentlich in der vordersten Front und habe gesagt, da mache ich gerne mit. Das hat natürlich irgendwie so eine gewisse Lawine dann auf einmal losgetreten, mit der ich so nicht gerechnet habe. Das war am Anfang auch eher erstmal ein bisschen befremdlich natürlich mit dem Gedanken, so will ich damit jetzt wirklich an die Öffentlichkeit gehen, will ich mich so zeigen, auch was mit mir passiert ist, weil also viele Leute erschrecken ja auch vor mir, sag ich mal. Also immer wenn eine Tür zum Beispiel jemand an der Tür klingelt, sage ich immer, bevor ich aufgemacht habe, so bitte nicht erschrecken. Da kommt gleich ein komischer Anblick wahrscheinlich.
Okay.
Aber es war mir dann so im zweiten und dritten Gedanken einfach ein unglaubliches Anliegen, über dieses Thema Sepsis zu informieren, Thema Blutvergiftung. Weil wie gesagt, da gibt es so viele Halbweisheiten, die in den Köpfen der Leute kursieren, die einfach so nicht stimmen. Und da habe ich für mich einfach so ein neues Thema entdeckt, zu sagen, da will ich drüber informieren. Mhm. Und ich will vor allem... Ich sag mal, mit meinem Fall oder mit meinem Körper gebe ich dem Ganzen ein Bild, was alles richtig Schlimmes passieren kann. Und ich meine, wie gesagt, ich stand kurz vorm Tod. Also gut, der Tod ist dann das Allerschlimmste. Aber was halt auch heißt, wenn man das Ganze überlebt und dann eben mit einer, zwei, drei, bis schlimmstenfalls vier Amputationen auf einmal leben muss. Und das war mir dann doch wichtig zu sagen, Mensch, Georg, mach das. Das ist ein guter Punkt. Da glaube ich, tust du was Gutes einfach. Und kannst den Leuten mal zeigen, Mensch, passt da auf. Passt auf die Symptome auf, passt auf euer Gefühl auf. Aber passt auch bei euren Ärzten auf, bei eurer Arztwahl. Und sagt bei jedem Arzt, kann es eine Sepsis sein? Können wir es wenigstens ausschließen irgendwie? Und da auch vehement drauf zu pochen. Und ich sage mittlerweile auch allen Leuten, bleibt so lange im Patientenzimmer sitzen, bis der Arzt vielleicht einen Bluttest gemacht hat oder nicht. Aber Hauptsache, ihr bekommt euren Willen. Und ihr könnt eine böse Sache schon mal ausschließen, vielleicht an der Stelle.
Also ich finde das ganz großartig, dass Sie das so hinkriegen, die Kraft dafür zu haben, dass das jemand anders nicht passiert. Man könnte sich ja auch zurückziehen und sich in seinem Elend zurückziehen. Dann wirklich diesen Schritt weiterzudenken, finde ich jetzt persönlich ganz großartig zu sagen, ich habe dieses Schicksal jetzt erlitten, aber ich kann vielleicht ein bisschen mithelfen, dass das anderen Leuten nicht passiert. Also ich ziehe meinen Hut davor auf jeden Fall schon mal.
Das bringt natürlich auch eine gewisse Motivation mit weiterzumachen einfach auch. Mhm. Ne? Das ist nochmal so was im Leben, wofür man kämpfen kann.
Nochmal so ein Antrieb.
Genau.
Wie geht es Ihnen denn heute? Sie haben ja vorhin schon erzählt, es gibt gute Tage, schlechte Tage, so aus psychischer Sicht, aber so aus körperlicher Sicht. Sie wollten ja relativ schnell mit Prothesen auch durchstarten und üben. Wie weit sind Sie? Sind Sie auch mit diesem Tempo, wie sich jetzt alles irgendwie für Sie entwickelt, zufrieden? Oder sind Sie so ein ungeduldiger Mensch? Wie ist die Lage heute bei Ihnen?
Ja, der zweite Punkt ist bei mir der Fall. Ich bin eher ein ungeduldiger Mensch. Und natürlich herrschte am Anfang erstmal noch ein bisschen die Euphorie. Okay, man hat alles überlebt, man informiert sich, was ist alles möglich, man lernt Leute kennen, man hat Mentoren auf einmal oder Peers, die ähnliche Geschichten schon mal durchlebt haben, amputiert sind, die haben mich im Krankenhaus besucht. Also man kriegt erstmal so ein Gefühl dafür und denkt sich so, oh, das ist ja eigentlich alles gar nicht so schlimm. Mhm. Na, das kriegen wir schon hin, ich bin ja immer ein sportlicher Typ gewesen auch, und wenn die mir alle sagen, ja, wunderbar, das ist alles nicht so anstrengend und schwierig und das wird schon, das dauert natürlich ein bisschen, aber das kriegst du schon hin. Dann, ja, da herrschte erstmal am Anfang wirklich so eine gewisse Euphorie. Und irgendwann kommt dann die Realität natürlich erstmal ans Tageslicht. Ich war natürlich erstmal lang in der Reha noch, wo man mich überhaupt grundsätzlich erstmal körperlich aufbauen musste. Also wie gesagt, ich hatte es vorhin erwähnt, ich konnte ja nur noch nicht mal den Kopf mehr drehen, also da ging es wirklich erstmal darum, Basissachen wieder zu lernen. Ne? Erstmal im Bett aufzustehen, vom Bett dann in den Rollstuhl rüber, vom Rollstuhl ins Bett. Ich sag mal dann auch vom Rollstuhl vielleicht auf eine Toilette sich setzen können oder Zähne putzen, Haare kämmen. Also so wirklich so Grundbedürfnisse irgendwie abdecken oder so alltägliche Handgriffe erstmal wieder zu erlernen. Und das Ganze natürlich erstmal ohne Prothesen. Also da reden wir noch gar nicht von Prothesen. Mhm. Denn was hinzukommt, so eine Prothesenversorgung, die ist natürlich auch nicht mit so einem Fingerschnipp erstmal erledigt, sondern es bedarf natürlich erstmal von der technischen Seite her unglaublich viel Hirngrips, gerade in meiner Schwere des Falles. Bei mir musste man ja immer alles denken, ich habe ja auch keine Arme. Und wir haben immer so gewisse Grundkomponenten festgelegt, zu sagen, so irgendwann muss ich mir die Prothesen selber anziehen können, auch wieder selber ausziehen können. Und ich muss irgendwie, also möglichst selbstständig meinen kompletten Alltag wieder von morgens bis abends bewältigen können. Und da geht es eben darum, Prothesen alleine anziehen zu können, den Liner selber anziehen zu können. Das also Liner ist so wie, ich sag mal, wie so eine Art Socke, die erstmal über den Stumpf kommt, bevor es überhaupt in die Prothese reingeht. Und ich sag mal, bis so eine Prothese überhaupt erstmal dann so weit fertig gebaut ist und steht, da vergehen natürlich auch erstmal Monate, weil ein Stumpf unterliegt am Anfang auch erstmal Schwankungen. Die hatte ich jetzt Gott sei Dank noch nicht so extrem, aber die hatte ich dann eher durch den Muskelaufbau. Ne? Der Oberschenkelmuskulatur fängt auf einmal wieder an zu wachsen, dann passt der erste Schaft nicht mehr. Dann müssen wir einen neuen Schaft machen und vielleicht nochmal einen neuen Schaft. Bis sich irgendwann mal der Stumpf so weit entwickelt hat, zu sagen, okay, jetzt hat er so seine finale Form erstmal erreicht.
Okay. Mhm.
Das ist mal so ein Punkt. Der zweite Punkt ist, man muss ja auch erstmal rausfinden, welche Beinprothese kommt für mich in Betracht. Bei mir brauchte ich ja eine mit einem künstlichen Kniegelenk. Da gibt es natürlich jetzt einige Hersteller, die solche Prothesen bauen. Da muss man sich dann auch erstmal durchtesten. Welche kommt denn für einen in Frage? Welche funktioniert für einen? Da gibt es ganz gravierende Unterschiede, was ich festgestellt habe. Ein anderer Punkt ist aber auch, ich sage jetzt mal, toll, dass wir in Deutschland sind und ein tolles Krankenkassensystem haben, die viel abdecken, die auch viel bezahlen. Man muss zwar auch an der Stelle immer kämpfen. Die es aber einem einfach auch nicht leicht machen und die unfassbar viel Zeit ins Land gehen lassen, Anträge bis ins Letzte verzögern. Man muss wirklich sagen, wenn man so ein Schicksal hat und dann noch mit sowas kämpfen muss, dann, man könnte echt kotzen. Punkt. Mehr will ich dazu nicht sagen. Das ist auch so ein Punkt. Bei den Armprothesen, da sind wir noch lange nicht fertig. Also wir sind jetzt mit den Beinprothesen endlich mal so weit nach, ich sag jetzt mal, wenn man mal die ganzen Amputationen wegrechnet, nach einem Jahr bin ich in der finalen Beinprothesenversorgung. Mit den Armen fangen wir mit der Testphase jetzt wieder von vorne an, weil es mit der Kasse auch wieder nicht gepasst hat. Und ich hatte im Februar mal die ersten Hände getestet. Jetzt im Juni hatte ich eine andere Hand für einen Tag mal, die ich testen konnte. Und da kann man sich auch kein Bild machen, so was funktioniert denn für mich überhaupt.
Also und Sie lernen ja, wenn ich kurz unterbrechen darf, auch erstmal für sich, was Sie mit den Arm, die Sie noch haben, machen können. Das hat sich ja wahrscheinlich auch gesteigert. Ich habe Ihnen vorhin eine Flasche Wasser angeboten. Ich habe vorher wirklich überlegt, wir kriegen den Besuch. Ich wusste nicht, ob Sie jetzt irgendwelche Form von Prothesen haben. Ich habe wirklich Peter gefragt, brauchen wir einen Strohhalm? Das ist so ganz praktisch. Und sie greifen danach, sie trinken selber, sie stellen die Flasche wieder auf den Tisch. Das konnten sie ja wahrscheinlich auch nicht direkt am Anfang.
Am Anfang war das wirklich ein Strohhalm. Und nein, man lernt dann wirklich mit dem, was man noch hat und mit meinen Armstümpfen. Und ich muss ja glücklicherweise sagen, auch wieder, ich habe nur die Hände verloren. Und mit den Stümpfen kann ich unglaublich viel machen. Also ich bin ja wirklich, eigentlich morgens kommt ein Pflegedienst zu mir, der macht mich einmal fertig, macht noch ein Frühstück. Bin dann aber, bis ich zum Abend ins Bett gehe, bin ich völlig selbstständig unterwegs. Da brauche ich keine Hilfe.
Was also ja wahrscheinlich auch ganz großartig für ihre Frau ist, dass sie da nicht die ganze Zeit sich Gedanken machen muss, sondern dass sie weiß, mein Mann kommt jetzt zurecht.
Ja und nein, aber nein, Gott sei Dank. Eben, sie weiß, ich brauche keine große Hilfe. Wenn mir was runterfällt, ich komme aus meinem Rollstuhl alleine raus, kann mir das aufheben irgendwie. Klar, es ist der ganze Körper im Einsatz, ne? Nicht nur die Armstümpfe, die Zähne sind gerade ein ganz, ganz wichtiges Mittel bei mir. Klar, so selbstgebaute Prothesen kommen da auch zum Einsatz teilweise, aber ja, das erlernt man sich dann einfach auf dem Weg. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel man ohne Hände doch bewerkstelligen kann. Ich glaube, es ist natürlich auch der Wille, der einfach da ist, zu sagen, so Mensch, ja, ich muss damit klarkommen, weil auch, ich sag mal, eine Armprothese, die wird mir viel Gutes tun, aber die wird mir auch nicht alles erleichtern im Leben, geschweige denn, also Thema Autofahren, darf ich damit nicht. Also es wird für mich einen ganzen Tag so ein Spiel mit an, ausziehen von diesen Prothesen, was dann auch wieder nicht einfach ist. Und deswegen lerne ich sehr, sehr viel mit meinen Stümpfen zu machen. Und ich würde sogar selbst einen Kronkorken aufkriegen. Kriege ich mittlerweile auch schon auf mit meinen Stümpfen.
Also das kriege ich ja nicht mit Händen auf. Also, ne?
Und geht eben so weit, dass ich mir ein Essen in die Mikrowelle stellen kann. Und die heutigen Technologien machen natürlich auch viel möglich mit Touchscreen und allem. Ich meine, ich kann ein Telefon perfekt bedienen. Ich kann einen Computer perfekt bedienen mit gewissen Hilfsmitteln, mit Sprachsteuerung. Also man lernt sich halt mit vielen Hilfsmitteln, die es so gibt, einfach auch zurechtzufinden. Aber natürlich auch mit den eigenen Begebenheiten, die man noch so am Körper hat irgendwo.
In Amerika gibt es zum Beispiel einen, Kenny heißt der, glaube ich, der ist ohne Unterleib auf die Welt gekommen. Da haben die Ärzte auch alles versucht, in irgendein Korsett und mit Beinen und mit irgendwas. Der benutzt das nicht.
Ja.
Der benutzt seine Hände zum Gehen und setzt sich quasi seinen Körper auf ein Skateboard. Den kennt jeder in dem Ort mit dem Skateboard. Der hat sein natürliches Körpergefühl. Er sagt, da hängt nichts dran, was ich bedienen muss. Das ist mein Körper. Und ich habe halt gelernt, den einzusetzen.
Das ist ein ganz spannender Punkt. Ich kenne auch jemanden in Deutschland, der ohne Arme und ohne Hände geboren worden ist. Und der auch sagt, Prothesen bringen mir nichts. Damit kann ich nicht umgehen. Habe ich nie gelernt. Und was auch ein spannender Punkt ist, bei meinen Armprothesen zum Beispiel, das sind myoelektrische Prothesen. Das heißt, die sind, ich sag jetzt mal, einfach gesagt, muskelgesteuert.
Ja.
Und solche Menschen könnten solche Prothesen zum Beispiel gar nicht bedienen, weil sie die Bewegungsmuster nie im Kopf abgespeichert hatten, weil die ja nie eine Hand hatten zum Beispiel und gar nicht wissen, wie mache ich eigentlich eine Faust oder wie mache ich Fingerpointing mit dem Zeigefinger oder sowas. Dadurch, dass sie das nicht kennen, könnten die solche Armprothesen, wie ich sie zum Beispiel habe, gar nicht bedienen.
So, und irgendwann in diesem ganzen Heilungsprozess, den sie durchgemacht haben, in so einem Akzeptanzprozess, den man da ja durchmacht, haben sie aber an irgendeiner Stelle gedacht, nee, ich glaube, hier ist irgendwas nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Ich kontaktiere jetzt mal einen Fachanwalt für Medizinrecht und in diesem Fall war das Peter Gellner. Was hat Sie dazu gebracht, was hat Sie motiviert zu sagen, ich glaube, ich hole mir mal noch juristischen Rat?
Da gab es am Ende bei mir zwei Punkte. Der erste Punkt war, als ich selber meine ganzen Berichte durchgelesen habe etc., aber auch mit der Vorgeschichte, also ich hatte irgendwie immer ein bisschen im Kopf, Mensch, ist da ein Behandlungsfehler irgendwo passiert? Hätte doch nicht einer der Ärzte vielleicht mal wirklich einen Bluttest machen sollen? Gibt es da eine Pflicht vielleicht sogar dafür? Es hat sich bei mir zum Beispiel auch herausgestellt, dass ich eine heftigste Lungenentzündung habe, die meiner Meinung ja auch nicht innerhalb von 2 oder 3 Tagen irgendwie auf einmal aufkommt. Auch da war so ein mulmiges Gefühl im Bauch, ob man das eben von juristischer Seite sich mal angucken sollte, was da eigentlich passiert ist in dieser Zeit und gerade am Anfang, ob da irgendwas schiefgelaufen sind. Auf der anderen Seite gab es aber auch doch den einen oder anderen Arzt, der mich dazu ermutigt hat, zu sagen, lassen Sie diesen Fall bitte durchleuchten, wenn Sie die Chance dazu haben. Auch von der Stelle, ein Arzt pinkelt dem anderen jetzt nicht ans Bein, sage ich mal, aber auch da bin ich schon ein bisschen hellhörig geworden, um einfach zu sagen, so, also wenn mir den Tipp jemand gibt, dann lasse ich es mir doch vielleicht einmal durch den Kopf gehen oder gehe wirklich den Weg, um das mir einmal angucken zu lassen.
So, und an der Stelle kommst du dann ja ins Spiel, Peter. Kannst du dich an das erste Aufeinandertreffen mit Georg erinnern? Welche Erinnerungen hast du da?
Ja, noch eine recht lebhafte Erinnerung, auch wenn wir uns jetzt nicht persönlich getroffen haben, sondern das lief erstmal telefonisch ab und Herr Winterling wurde begleitet in einer Telefonkonferenz von seinem Bruder. Er hat, glaube ich, insgesamt zwei Brüder, die sich auch sehr um die ganze Sache, um ihn, um seine Familie, aber auch um den Rechtsstreit kümmern und da sehr unterstützend ihm zur Seite stehen, was auch sehr wertvoll ist. Und ja, der Bruder hat da doch einiges auch mit in die Hand genommen.
So, und wir haben ja schon im ersten Teil erwähnt, dass ihr ja jetzt gerade erst anfangt, zusammenzuarbeiten. Also die Klage ist eingereicht. Wo steht ihr da aktuell?
Also die Schwierigkeit in dem Fall ist die, dass es verschiedene Ärzte und ärztliche Institutionen gegeben hat, die da zusammengewirkt haben. Sicherlich auch welche, die, das wird Herr Winterling jetzt sicherlich bestätigen, sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben.
Ja, sonst wäre ich heute nicht mehr hier.
Beispielsweise in Hannover. Ich habe ja da auch mit den Ärzten gesprochen. Ich glaube, die haben da sehr gute Arbeit geleistet. Und
auch in Göttingen muss ich
sagen. Auch in Göttingen.
Die haben mein Leben gerettet.
Genau, mit denen habe ich auch gesprochen. Ich weiß noch, mit dem Chefarzt. Und der sagte mir, in 80 oder er sagte vielleicht sogar 85% aller anderen Krankenhäuser wäre Herr Winterling verstorben. Das war so seine Einschätzung. Nicht, weil sie besonders gut personell ausgestattet sind, vielleicht auch ein Stück weit, aber sie hatten die technischen Möglichkeiten, da ihr Leben zu erhalten. Und das muss man sich auch mal klar machen, ne? Woran es jetzt wirklich gelegen hat. Viele wären in anderen Krankenhäusern daran verstorben, an dieser Sepsis. Und das war ja nachher ein septischer Schock, sogar bis dahin ging es. Also es gibt verschiedene Grade der Sepsis und das ist so quasi der letzte Grad, der oftmals dann auch zum Tode führt. Und ja, ich erinnere mich auch an das Gespräch mit dem Chefarzt in Hannover. Das ist jetzt nicht juristisch, aber das blieb mir so in Erinnerung. Der sagte mir, er hätte in der ganzen Zeit, seit er da Chefarzt ist, nie jemanden erlebt, der so positiv damit umgegangen ist und der so stark war und der eigentlich nie, vielleicht manchmal unter der Bettdecke, aber sonst eine Träne verdrückt hätte und gesagt hat, ich schaff das. Der Chefarzt hat mir das so gesagt und auch die Ärztin, die leitende Oberärztin, die da auch sehr involviert war in die Prozesse. Ist das richtig beschrieben von denen? Das hat mich so gefesselt, weil die das so explizit und auch mehrfach betont haben.
Ja, ich glaube, das stimmt. Ich glaube, ich war wirklich ein Sonderfall als Patient. Ja, weil, wie Sie es erwähnt haben, ich war halt immer positiv. Ich war wirklich immer gut drauf. Es gab kaum einen schlechten Tag. Ich habe immer Flachsen gemacht, auch mit den Ärzten.
Ja, kann das sein, dass es ganz schwierig ist, sich das so selber zu erklären, warum man da so mit umgegangen ist, so positiv?
Ja, absolut. Also klar, da herrschte ganz viel Euphorie. Mir wurde nicht vorgegaukelt, das ist vielleicht das falsche Wort, aber man hat mich halt schon glauben lassen, auch alles ist wieder möglich und alles wird wieder möglich sein. Das hat mich natürlich schon auch euphorisiert zu sagen, so Mensch, okay, wir packen es an, ja. Und jetzt, das ist meine Lebensaufgabe, zurückzukommen und mit meinen Kindern irgendwann wieder Fußball zu spielen oder sonst meinen Hobbys zu frönen irgendwann.
Ja, ich will nicht verhehlen, dass auch die Ärzte sich ähnlich über ihre Frau geäußert haben und gesagt haben, auch in der Zeit, auch wo sie im Koma waren, gerade jetzt auch zuletzt noch in Göttingen, dass sie so eine positive Grundeinstellung hatte, die da schon sehr imponiert hat.
Es war, für mich war natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt erfüllt. Ich hatte das Pech, meinen Vater sehr, sehr früh zu verlieren. Und ich kenne es, was es heißt, ohne Vater groß zu werden. Und ich glaube, deswegen habe auch ich, glaube ich, das sagten die Ärzte ja auch wieder, also der Patient, der kämpft einfach wie ein Stier, auch in der Koma-Phase und allem. Weil es für mich, es gab keine Option zu sterben. Ich habe zwei kleine Kinder, noch kleiner als ich damals war. Und ich habe immer gesagt, die dürfen nie ohne Vater aufwachsen. Deswegen war es für mich auch gerade am Anfang einfach der Punkt auch so, Mensch, ich bin noch da. Ich kann meine Kinder zumindest groß werden sehen.
An dem Punkt sind wir jetzt gerade sehr emotional. Ich möchte jetzt nicht so einen ganz harten Cut machen, aber ich würde doch ganz gerne auch nochmal wieder zur juristischen Sicht zurückschauen. Peter, was greift ihr denn da quasi an? Also ich würde jetzt mal tippen, die ersten beiden Arztbesuche, wo es hieß, ja, gehen Sie mal wieder nach Hause, das ist jetzt nichts Schlimmes. Ist das so der erste Punkt gewesen, wo ihr gesagt habt, da ist aber schon was falsch gelaufen?
Ja, also ich hatte ja angesetzt, dass wir viele Ärzte haben hier in dem Fall, die involviert sind, welche die positiv gehandelt haben, die das Leben erhalten haben. Aber es gibt den Hausarzt, der als erster aktiv geworden ist oder muss ich besser sagen inaktiv geblieben ist, dem alles geschildert worden ist, aber der es nicht für nötig befunden hat. Und was ja wirklich ganz einfach ist, zumindest den CRP-Wert, über den haben wir schon öfters hier gesprochen, einen wichtigen Entzündungsparameter zu bestimmen, vielleicht mal die Leukos zu bestimmen, also ein Blutbild zu machen. Viele Ärzte haben ein CRP-Gerät, das muss man gar nicht mehr einschicken ins Labor. Die haben ein CRP-Gerät in der Praxis, man hat nach 15 Minuten das Ergebnis und kann dann schon weiteres dann disponieren. Also wir haben den als ersten Handelnden. Dann haben wir einen weiteren Arzt, als Herr Winterling in der Notfallambulanz war, so umschreibe ich es mal. Und dann gibt es noch das Krankenhaus. Also insgesamt drei unterschiedliche Ärzte oder Institutionen, die möglicherweise, und das ist jetzt noch in der Erklärung befindlich, da fehlerhaft gehandelt haben. Und es ist jetzt so weit, dass wir die ersten beiden handelnden Ärzte in Anspruch nehmen werden, gerichtlich, weil außergerichtlich konnte da keine Verständigung erzielt werden. Und wir werden auch, da ist noch ein Stück weit medizinische Recherche erforderlich, auch das Krankenhaus letztendlich in Anspruch nehmen und auch nehmen müssen. Und dann zu schauen, das kann sein, dass der ein oder andere nachher bei der Haftung rausfällt. Das ist nicht ungewöhnlich, aber ja, es ist so ein bisschen das Prinzip, auch mit der Schrotflinte zu schießen in dem Fall, weil es einfach mehrere Beteiligte gibt und jeder hat möglicherweise einen fehlerhaften Beitrag geleistet. Und da sind wir noch ganz am Anfang und wir haben auch darüber gesprochen, dass es sicherlich ein langwieriger Prozess werden wird, weil je höher der Schaden, höher im Sinne von wie viel mehr Geld muss gezahlt werden seitens des Versicherers, umso eher geht es durch die Instanzen. Soll heißen, es wird häufig nicht in der ersten Instanz entschieden, sondern in der zweiten, mitunter sogar erst in der dritten. Die dritte ist der Bundesgerichtshof. Also diese Fälle werden ganz selten in einer Instanz entschieden. Und wir haben hier den Nachteil, ich weiß nicht, ob wir den schon mal angedeutet haben, sonst spreche ich ihn mal konkret aus. Wir sind beim Landgericht Bielefeld und das Landgericht Bielefeld ist leider so in der bundesweiten Statistik ganz, ganz hinten, was die Prozessdauer anbelangt. Das wird ja oftmals gefragt, wie lange kann denn so ein Prozess in einer Instanz dauern? Ja, in Bielefeld haben wir auch schon 6, 7, 8 Jahre nur in der ersten Instanz verbracht. Das hat sich ein Stück weit verkürzt, weil die nicht mehr so viele Urhebersachen machen müssen. Das war so früher die Problematik. Aber andere Gerichte sind da deutlich schneller. Vielleicht holt das Landgericht Bielefeld da noch auf. Aber man muss sich schon doch auf einen langwierigen Prozess einrichten. Das Kämpfen kennt Herr Winterling. Er nickt zustimmend. Einmal einerseits, was die Genesung anbelangt, aber andererseits auch, und da kann ich ihm auch nur beipflichten, was den Kampf mit den Krankenkassen anbelangt. Und da ist wirklich nochmal ein Appell auszubringen. Gerade wenn man so schwer geschädigt ist, dann hat man nicht die Muße, oftmals auch nicht die Kraft. Hier ist es zum Glück weitestgehend oder in den meisten Tagen anders. Aber sich noch mit der Krankenkasse auseinandersetzen zu müssen. Die Problematik, dass man kämpfen muss, dass man einen Rollstuhl bekommt, das haben wir sehr häufig so als Annex. Oder der behindertengerechte Umbau. Das sind ja keine seltenen Fälle, ne, dass jemand auf einen Rollstuhl dann nachher angewiesen ist. Also da würde ich mir oftmals erhoffen, dass die Krankenkassen doch da gerade in diesem Bereich zugänglicher wären und eher die Unterstützung vorbehaltlos gewähren lassen und nicht immer alles ausreizen und bis zum Letzten und die Gelder zurückhalten. Das haben Sie schon angesprochen und werden Sie sicherlich nochmal verstärken.
Ein ekelhaftes Spiel. Und gerade auch, weil die Krankenkassen, das war ja ein privater Unfall in dem Sinn, auch viele Dinge gar nicht für notwendig erachten und entsprechend gar nicht bezahlen. Thema Sportprothesen zum Beispiel. Sport muss man ja nicht mehr machen in Zukunft. Im Großen und Ganzen finde ich es einfach wichtig, dass, was Herr Gellner auch gerade angesprochen hatte vorhin schon, Krankenhäuser besser ausstaffiert werden vielleicht in Zukunft, besseres Personal auch haben, dass da mehr Möglichkeiten sind. In Bielefeld, ne, 360.000 Einwohnerstadt, kein ECMO-Gerät zur Verfügung hat, wenn man es braucht. Das ist irgendwie schon krass, muss ich sagen. Die Herz-Lungen-Ersatzmaschine, die ich dringend nötig hatte eben und die in Bielefeld entweder nicht auffindbar war oder nicht zur Verfügung stand, wo ich mir denke, bei so vielen Einwohnern, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und wir waren ja jenseits von der Zeit mit Corona. Aber auch ganz klar, ein finanzielles Zubot wäre natürlich auch schön, wie ich es erwähnt hatte. Ich bleibe auf all meinen Hobbys sitzen, wenn ich da Prothesen für brauche. Und das brauche ich in Zukunft. Geschweige denn, wenn ich auch Sport machen will. Ich sag mal, die Krankenkassen zahlen ja nur eine Grundversorgung in dem Sinn. Sie werden lachen, in dem Rollstuhl, in dem ich sitze, der ist geliehen. Und ich bin mittlerweile seit einem Jahr und jetzt vorm Sozialgericht, damit ich endlich so einen Schieberollstuhl bekomme. Also es ist ein Irrsinn.
Und wenn wir jetzt mal über diese materiellen Dinge hinausgucken, was ist Ihr Wunsch für die Zukunft?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Das ist
meine Abschlussfrage an Sie.
Was wünsche ich mir für die Zukunft? Ich wünsche mir erstmal was Körperliches, dass meine Haut endlich mal richtig mitspielt. Das ist so mein großes Manko, was mich beim Thema Mobilität einschränkt, weil ich die Prothesen einfach nicht so lange tragen kann, wie ich das gerne möchte, ohne wieder neue Verletzungen mir zuzuziehen. Das würde ich mir wirklich wünschen, dass ich da ein Heilmittel finde, dass die Haut schneller wieder regeneriert und nicht irgendwie innerhalb von 5 bis 7 Jahren, was die Aussichten sind. Nein, aber ganz klar, dass ich bald wieder Auto fahren kann. Das ist wirklich ein ganz, ganz großer Wunsch im Moment, um einfach meiner Frau mal wieder ein bisschen zur Seite zu stehen und sie zu entlasten, um sei es Kinder zur Schule zu bringen, zum Kindergarten, sie abzuholen, zu Freunden zu fahren, zu den Hobbys oder so, damit sie auch mal wieder ein bisschen mehr Zeit für sich hat. Aber auch ganz klar, dass das mit dem Laufen und alles wieder in Ordnung kommt, sodass ich einfach meine Leidenschaften irgendwann wieder austoben kann. Und das ist zum Beispiel Skifahren oder auch einfach durch den Wald zu schlendern und vielleicht auch mal wieder auf die Jagd zu gehen.
Herr Winterling, dann hoffen wir für Sie, dass diese Träume, die Sie jetzt noch haben, irgendwann wieder greifbar sind und Realität werden. Und wir hoffen auch weiter von Ihnen zu hören. Mit Peter sind Sie ja sowieso weiterhin in Kontakt.
Genau, ich werde das Ganze rechtlich begleiten und stehe auch sonst an der Seite von Herrn Winterling. Und ich hoffe, dass wir in rechtlicher Hinsicht irgendwann, wann auch immer das sein wird, Erfolg haben werden.
Vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren.
Vielen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht. Danke für das Gespräch.
Und damit verabschieden auch wir uns von euch, Tanina und Peter.
Bis zum nächsten Donnerstag, wenn es wieder heißt Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Tschüssi.
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.